Sie hören Radio Prag International, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.
Hallo, dobrý den und herzlich willkommen zu unserer Sendung zum Beginn des Osterfestes. Kultur und Geschichte beschäftigen uns an diesem Karfreitag und mit unserem Programm geben wir Ihnen gleichzeitig einige Ausflugs- und Lektüre-Tipps. Da geht es zum einen um die Ankunft und das einstige Wirken der Jesuiten in Kutná Hora und zum anderen um eine Familiengeschichte im Riesengebirge, die schmerzhaft von den Vertreibungen am Ende des Zweiten Weltkriegs geprägt wurde. Am Mikrofon begleitet Sie Daniela Honigmann. Ich wünsche Ihnen eine aufschlussreiche halbe Stunde. Kutná Hora ist immer eine Reise wert. Gleich neben der berühmten St. Barbara-Kirche befindet sich das Jesuitenkolleg. Unter anderem dessen Geschichte ist Thema bei einer neuen Ausstellung im Silbermuseum gleich nebenan. Sie berichtet über den Jesuitenorden und sein Wirken in Kutná Hora. Mehr erfahren Sie nun von Martina Schneibergowa im folgenden Reiseland Tschechien.
Reiseland Tschechien.
Die Forschungs- und Bildungsarbeit der Jesuiten in der mittelböhmischen Stadt Kutná Hora steht im Fokus einer Ausstellung, die im dortigen Tschechischen Museum des Silbers zu sehen ist. Die Jesuiten hätten die Architektur der Stadt bedeutend beeinflusst, sagt Museumsleiterin Lenka Mazačová.
Taky Jesuité přišli do Kutné Hory.
Die Jesuiten sind 1626, also vor 400 Jahren, offiziell nach Kutná Hora gekommen. Nach einem Festgottesdienst wurden ihnen die Schlüssel von der St. Barbara-Kirche übergeben. Ihre Ankunft war recht feierlich. Die Situation in der Stadt war nach der Schlacht am Weißen Berg wirtschaftlich verhältnismäßig kompliziert. Zudem war die Gegend von Kutná Hora nicht katholisch. Es war damals notwendig, die Pfarreien wieder instand zu setzen und die Bevölkerung zum katholischen Glauben zurückzuführen.
Der Titel der Ausstellung lautet Wege der Wissenschaft, Grenzen des Glaubens, 400 Jahre seit der Ankunft der Jesuiten in Kutná Hora. Der Hauptsitz des Jesuitenordens habe sich im Kolleg befunden, erzählt die Museumsleiterin.
Heute hat die Galerie des mittelböhmischen Kreises den Sitz im ehemaligen Jesuitenkolleg. Da sich der Orden stark im Bildungsbereich engagierte, befand sich direkt im Kolleg ein Gymnasium. Und hier in Hradec, wo unser Museum untergebracht ist, wurde das Seminar eingerichtet, in dem vor allem musikalisch begabte Studenten wohnten.
Mehr als 50 Exponate dokumentieren die Tätigkeit der Jesuiten in Kutná Hora. So wird etwa eine Reihe von Gemälden gezeigt.
Darunter sind Bilder, die an verschiedene Wissenschaftler aus dem Jesuitenorden erinnern. Zu ihnen gehörte Jiří Plachý. Er unterrichtete in Prag, Olmütz und auch in Kutná Hora. Mehrere Exponate dokumentieren die Forschungsbereiche, in denen sich die Jesuiten durchgesetzt hatten. Aus dem Prager Náprstek-Museum haben wir uns zudem einige exotische Gegenstände geliehen. Diese erinnern an die Missionsarbeit. Dazu gehören beispielsweise eine Halskette aus Affenzähnen und eine Mütze mit Papageienfedern, die aus Brasilien stammt.
Außer dem großen Gebäude des Kollegs, das gleich neben der St. Barbara-Kirche steht, haben die Jesuiten auch weitere architektonische Spuren in Kutná Hora hinterlassen. Die Museumsdirektorin
Velký zásah určitě znamenala stavba jezuitské koleje, která je
Der Bau des Jesuitenkollegs stellte damals einen großen Einschnitt in das Stadtbild dar. Das frühere Kolleg ist heute eine der historischen Dominanten der Stadt, neben der St. Barbara Kirche. Zudem entstanden damals zahlreiche Barockgebäude, wie die Nepomuk-Kirche. Die Jesuiten luden renommierte Künstler in die Stadt ein, diese beteiligten sich an der Gestaltung der Kirchen. Auch in unserem Museum werden einige Gemälde aus dieser Zeit aufbewahrt, die Ignaz Viktorin Raab gemalt hat.
1680 wurden mehrere Teile Europas und auch die böhmischen Länder von einer Pestepidemie betroffen. Damals hätten sich die Jesuiten stark an der Pflege der Kranken in der Stadt beteiligt, wie die Museumsleiterin erklärt.
Sie haben sich um die Kranken gekümmert, ihnen nicht nur einen geistlichen Trost gewährt und das Sakrament der Krankensalbung gespendet, sondern sie wirklich gepflegt. Die Jesuiten stellten auch Handbücher mit Ratschlägen zusammen, wie die Pestepidemie zu bekämpfen sei und wie man sich während der Epidemie verhalten solle. Da sie als Naturforscher vermutlich bessere Kenntnisse als die damalige Bevölkerung hatten, dachten sie sich auch ein Quarantänesystem aus und empfahlen bestimmte Medikamente gegen die Pest, wie beispielsweise Chinin.
In der Ausstellung werden im Zusammenhang mit der Pestepidemie auch zeitgenössische Handbücher anderer Autoren gezeigt, die sehr kuriose Behandlungsmethoden enthalten. Dazu gehörte beispielsweise der Rat, eine Taube auf die Pestbeule zu legen. Derartige obskure Methoden wurden jedoch von den Jesuiten abgelehnt. Im Museum wird außerdem eine Reihe von Gegenständen gezeigt, die mit der wissenschaftlichen Tätigkeit der Jesuiten zusammenhängen. Dazu Eva Altová, die die Ausstellung mit kuratiert hat.
Wir präsentieren vor allem eine Sonnenuhr mit einem astronomischen Gerät. Zudem finden sich hier mehrere wissenschaftliche Schriften. Wir wissen nicht genau, ob sie alle aus der Jesuitenbibliothek stammen, aber wir vermuten das.
Im historischen Saal befindet sich ein kleiner, zum Teil geschlossener Raum, aus dem eine Rezitation zu hören ist, Lenka Masačová.
Hier können die Besucher über die Welt nachdenken und meditieren. Zu hören ist ein Gedicht vom Barockdichter Bedřich Priedl. Mit dieser geistlichen Dimension wollen wir die Atmosphäre der Ausstellung unterstreichen.
Priedl schrieb nicht nur Gedichte, sondern auch philosophische und didaktische Werke. Während der Pestepidemie hat er ebenfalls die Kranken gepflegt, sich angesteckt und ist im Oktober 1680 in Gutnahora gestorben. Der Großteil der Exponate für die aktuelle Ausstellung stammt laut Masačová aus den eigenen Sammlungen des Museums. Einige Gemälde wurden von den hiesigen Pfarreien ausgeliehen. Die Museumsleiterin macht zudem auf eine interaktive Landkarte aufmerksam, die für die Schau kreiert wurde.
Die Besucher können sich anhand der Karte eine Vorstellung davon machen, wie die Jesuitenmissionare in exotische Länder gereist sind. Als Beispiel dient eine Reise von Prag nach Manila. Bei den damaligen Verkehrsmöglichkeiten war dies ein abenteuerliches Unterfangen.
Auch direkt im Museum erinnern zwei Wandgemälde an die Jesuiten. Sie stammen aus dem 18. Jahrhundert. Auf dem ersten ist eine Inschrift mit dem Namen Josef erhalten. Das andere stellt ein Medaillon mit dem heiligen Wenzel dar. 1775 verließen die Jesuiten Hradec wieder. Damals wurde der Orden vom Papst aufgelöst. Thank you. vorherige Geschichte von Hradec, wo heute das Museum untergebracht ist, die Museumsleiterin.
Hradec wurde Anfang des 14. Jahrhunderts als eine Festung aus Holz gebaut. Im 15. Jahrhundert wurde die Burg zum Sitz des Adels, der hier in der Nähe Silber förderte. Dank des Silbers waren die hiesigen adeligen Unternehmer in der Lage, ihren Sitz in eine Residenz auszubauen, die aus vier Flügeln besteht. Und diese ist bis heute erhalten.
Nach dem Besuch der Ausstellung über den Jesuitenorden lädt die Museumsleiterin noch in die Dauerausstellung ein.
Im Fokus der Dauerausstellung steht die Geschichte von Kutná Hora von den Anfängen, also der Entstehung der Stadt, über die Silberförderung bis zur Schließung der Silbergruben. Gezeigt werden archäologische Funde, die direkt aus Hradec stammen.
Silber wurde laut Lenka Masačová in Kutná Hora seit dem 13. Jahrhundert gefördert. Die Anfänge waren sehr spontan und die Förderung wurde dann im 18. Jahrhundert beendet. Die Besucher können im Silbermuseum ein mittelalterliches Bergwerk besichtigen. Wie viele Menschen besuchen das Museum?
Im vergangenen Jahr waren wir von der außerordentlich hohen Besucherzahl von mehr als 200.000 Menschen überrascht. Dies waren 20% mehr als im Vorjahr. Ungefähr 18% davon kamen aus dem Ausland, vor allem aus Deutschland, Polen, Großbritannien, Frankreich und Südkorea.
Das Silbermuseum bietet Führungen auf Englisch an. Zudem stehen Texte auch in anderen Fremdsprachen zur Verfügung. Außer dem Hauptsitz in Hradec gehören noch das sogenannte Steinhaus und das Tillhaus zum Museum. Das zuletzt genannte Gebäude wird derzeit instand gesetzt.
Die Ausstellung mit dem Titel Wege der Wissenschaft, Grenzen des Glaubens, 400 Jahre seit der Ankunft der Jesuiten in Kutná Hora, ist noch bis 10. Januar 2027 im Tschechischen Museum des Silbers zu sehen. Den Link zum Museum und weiteren Infos finden Sie auf unserer Homepage deutsch.radio.cz direkt unter dem eben gehörten Beitrag. Sie sind bei Radio Prag International, den Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks auf Deutsch und dem Programm am Karfreitag 2026. Es folgt ein Buchtipp. Auf der Suche nach verschütteten Familiengeheimnissen folgt Nina den Spuren ihrer Familie ins tschechische Riesengebirge. Dort liegt die ehemalige Heimat ihrer Mutter, die sie nach dem Zweiten Weltkrieg verlassen musste. Die Geschichte der Vertreibung wirkt sich schmerzhaft bis in die Gegenwart aus. Das ist die Ausgangssituation für den Roman Elbland der deutschen Autorin Claudia Rickel. Die in Leipzig lebende Schriftstellerin, Literaturwissenschaftlerin und Schreibdozentin verarbeitet darin die Geschichte ihrer eigenen sudetendeutschen Familie. Markéta Kachlíková hat sich mit der Autorin auf der Leipziger Buchmesse getroffen.
Mückenberg, sagt Mutti luftig und hell. Als Kind war ich hier. Vati steuert das Fahrzeug auf einen kleinen Parkplatz vor einer Ausflugsgaststätte. Endlich, flüstert Mutti beim Aussteigen wie eine Zauberformel. Sie sieht jünger aus, froher, nicht nach Mutti. Nina läuft ihr nach, stellt sich neben sie, zwingt sie, ihre Nähe auszuhalten. Du warst als Kind hier? Mutti rückt nicht von ihr weg. Das ist lange her. Du hast also hier in der Gegend gewohnt? Nicht hier, nein, aber dort fahren wir auch hin und wendet sich ab. Vielleicht, flüstert sie dabei, wie zu sich selbst. Dann läuft sie los auf das Restaurant zu, vor dem ein paar Bänke stehen.
Meine Güte,
sagt Fatih.
Nun warte doch.
Geht ums Auto, bringt den Korb mit den beiden Thermosflaschen und stellt ihn ab. Dann dreht er sich um und guckt in die Landschaft. Jonas steht gebannt und kratzt sich am Kopf. Sogar Katja ist still und schaut. Nina auch. Kann nicht fassen, was da ausgebreitet vor ihnen liegt. Ein gewaltiges grünes Meer. Bewaldete Vulkankegel ragen heraus wie Wellen. Darüber steht ein hoher Himmel. Eine wogende, stille, unfassbare Ewigkeit.
Claudia Rickel, vielen Dank.
Vielen Dank.
Elf Land heißt der neue Roman von Claudia Rickel, aus dem die Autorin am MDR-Stand auf der Leipziger Buchmesse gelesen hat. Er spielt auf drei Zeitebenen, 1945, 1987 und in der Gegenwart und in mehreren Regionen entlang der Elbe in Deutschland und Böhmen. Inspiriert durch ihre eigene Familiengeschichte setzt sich die Autorin darin mit den Auswirkungen der Vertreibung auf die Betroffenen und ihre Nachkommen auseinander. Die Familiengeschichte erzählt von drei Generationen von Frauen und zeigt, wie unausgesprochene Traumata und historische Wendungen sich im Leben von Kindern und Enkelkindern widerspiegeln. Nach der Veranstaltung habe ich die Schriftstellerin vors Mikrofon gebeten.
Frau Rickel, Sie haben gerade aus Ihrem Roman Elbland gelesen. Dieser Roman hat einen starken Tschechien-Bezug. Wieso denn?
Ich habe Wurzeln in Böhmen. Meine Mutter ist im Riesengebirgsvorland geboren, 1943. Und meine Großeltern lebten sowohl die Linie des Großvaters aus Meereschönberg, also Sumperg, und die meiner Mutter aus dem Riesengebirgsvorland, Hostine, Arnau und Hohenelbe, Wöchlabi, aus dieser Gegend kommen wir sozusagen.
Können Sie uns ein bisschen in das Buch, in die Geschichte einführen? Worum geht es in Ihrem Roman?
In meinem Roman geht es um eine verschwiegene Familiengeschichte, eine traurige Familiengeschichte. Denn die Großmutter meiner Hauptfigur Nina ist als Kind in Böhmen geboren und hat diese Heimat 1945 verloren, hat aber ihren Kindern und auch ihrem Mann nie erzählt, was sie daran so traurig gemacht hat. Und dieses Schweigen in der Familie hat aber dazu geführt, dass die Beziehung zu ihren Töchtern sehr belastet war. Irgendwie hat sich das fortgesetzt in der Familie. Wurde nicht gut miteinander kommuniziert und geredet, und die Familie ist dann im Jahr 1987, als die Mutter es endlich geschafft hatte, mal zu einem Urlaub nach Böhmen zu fahren mit ihren Kindern, ja, auseinandergefallen, die Familie nach diesem Urlaub. Mhm. Und die Nina, die meine Hauptfigur, die älteste Tochter dieser Frau, die ist Schauspielerin in der Gegenwart, und ihre Mutter stirbt, und nach dem Tod ihrer Mutter kann sie plötzlich nicht mehr sprechen. Sie verliert also ihre Stimme. Ne? Und da hat sie plötzlich viel Zeit und erinnert sich zurück. Sie ist seit diesem Urlaub mit ihrer Schwester, mit ihrem Vater zerstritten und erinnert sich an diesen Urlaub und erinnert sich auch daran, dass ihre Mutter ja aus dieser Gegend kam, wo man damals im Urlaub war. Und da fährt sie dann hin und wandelt so ein bisschen auf den Spuren ihrer Mutter und findet dort Antworten auf wichtige Fragen und auch die Kraft für das eigene Leben wieder zurück.
Inwieweit basiert diese Romangeschichte auf Ihrer eigenen Erfahrung? War das bei Ihnen in Ihrer Familie ein Thema, diese Auseinandersetzung mit der Vergangenheit?
Nein, das war nie ein Thema. Also tatsächlich ist es so gewesen, meine Großeltern starben zeitig, 1978 schon. Meine Mutter lebt auch nicht mehr. Und ich wusste zwar, dass meine Mutter in Böhmen geboren ist, aber mehr auch nicht. Also wirklich gar nichts. Und ich bin erst vor 3 Jahren das allererste Mal selbst nach Arnau gefahren, nach Hostine und ins Riesengebirge. Und ja, habe dann irgendwann beschlossen, daraus auch eine Romangeschichte zu machen. Mhm. Aber in meiner Familie herrschte auch Schweigen, das muss ich wirklich so sagen.
Und war das Schweigen, das aus Schmerzen hervorgegangen ist, oder?
Ich glaube schon, also denn meine Großeltern, die haben das Gebirge sehr geliebt, den Wald sehr geliebt, die waren auch Wintersportler. Die hatten ein schönes Leben damals in Hostine. Mein Großvater war der Zahnarzt. Also die waren dieser Heimat sehr verbunden und die haben auch immer Urlaub irgendwo im Wald gemacht. Also die liebten das. Und ich denke, es geschah aus Schmerz, aus Verlustschmerz, und es geschah auch, weil die ihre Kinder und Enkel nicht traurig machen wollten. Die haben sich wahrscheinlich gedacht, wenn wir nicht darüber sprechen, ist es nicht da und dann ist auch niemand mehr traurig.
Wie haben Sie und wo recherchiert für Ihr Buch?
Ich war in Hostine im Museum und ich habe viel in Archiven recherchiert, in Personenstandsverzeichnissen, denn glücklicherweise, und da muss ich die Tschechische Republik mal ausdrücklich loben, sind ja alle Archive digitalisiert und man darf sie kostenfrei benutzen. Davon können wir in Deutschland nur träumen. Und da habe ich also viel recherchiert und habe mal so die Spuren der Familie nachverfolgt. Ne? Wo sind die geboren? Wo haben die ihn geheiratet? Wo sind die gestorben? Und wie gesagt, dann war ich auch in Hostine im Museum. Und es gibt tatsächlich in meiner Familie eine ganz spannende Geschichte, denn der Bruder meiner Oma wurde erschossen 1938 zu Beginn der Herbstunruhen um das Münchner Abkommen. Und in meiner Familie wurde immer die Geschichte erzählt, der war im Gebirge spazieren und wurde von zwei tschechischen Bürgern, die ihm nicht wohlgesonnen waren, erschossen. Fakt ist aber, er war SA-Mann als Spion im Gebirge unterwegs und ist von Militärpolizei gefangen genommen worden und wurde dann erschossen von denen. Ja, und das habe ich in Arnau, in Hostine im Museum erfahren, von dem Museumschef, der diese Geschichte genau recherchiert hatte für sein Buch über Hostine. Und da kamen wir miteinander ins Gespräch und das war für mich so ein Moment, ja, auch der Klarheit, ne? Was wird erzählt in der Familie? Welche Lügen werden gesponnen, um halt gut dazustehen oder wie auch immer? Aber das, ja, also da bin ich wirklich vielen spannenden Themen auf den Grund gestoßen, auf den Grund gekommen.
Was hat das für Sie persönlich bedeutet, dieses Buch zu schreiben?
Für mich persönlich hat es bedeutet, dass ich seither schon das Gefühl habe, dass ich irgendwie auf zwei Beinen im Leben stehe. Ne? Also denn die Familiengeschichte meiner Mutter, auch die Vertreibungsgeschichte meiner Mutter, die war damals anderthalb, die kannte ich gar nicht. Und ich kannte immer nur die Familiengeschichten aus der Familie meines Vaters, aber nie die der mütterlichen Seite. Da fehlte mir was. Das war ein riesiges Dunkelfeld, eine riesige Leerstelle. Und seit ich die füllen konnte, muss ich sagen, dass ich vieles im Nachhinein auch verstehe, so wie meine Mutter gewesen ist und dass ich ihr sehr, sehr viel näher gekommen bin auf diese Art und Weise. Und das hat mich persönlich auch sehr, sehr viel reifer und reicher gemacht, muss ich schon sagen, ja.
Sie haben diesen Roman im Herbst dieses Jahres vollendet, soweit ich weiß, während eines Aufenthalts in Tschechien. Ja. Was war das für einen Aufenthalt?
Ich hatte das große Glück, dass ich ein Aufenthaltsstipendium bekommen habe. Das vergibt die Stadt Leipzig in Kooperation mit der Stadt Brünn. Denn Leipzig und Brünn sind Partnerstädte. Und ich durfte dann 4 Wochen lang im Oktober in Brünn leben. Ich hatte dort eine kleine Wohnung und habe geschrieben und bin viel rumgelaufen, habe die Geschichte der Stadt kennengelernt, die Stadt kennengelernt, und es war wunderbar. Genau, das war gerade so in der letzten konzentrierten Phase des Romans.
Sie haben sich also auf diesen Roman damals konzentriert, nicht vielleicht neue Themen, neue Inspirationen gesucht?
Es ist dabei tatsächlich, weil ich bin auch sehr viel gelaufen, jeden Tag. Also ich habe eigentlich nur bis zum frühen Nachmittag gearbeitet und bin dann am Nachmittag einfach, auch weil die Stadt so schön ist, rausgegangen. Ich war viel im Theater, ich war viel in der Oper und ich habe also alles genossen, was Brünn zu bieten hat. Und dieses Laufen hat tatsächlich auch eine neue Idee entstehen lassen, und zwar die Idee, dass ich meine Recherchegeschichte mal so ein bisschen aufschreibe, ne? Und so eine Art Familiengeschichte. Wie ist das für uns Heutige, wenn wir uns an die Familiengeschichte annähern, auch an die schlimmen Kapitel, ne? Also wie ist das, wenn man entdeckt, dass jemand in deiner Familie bei der SA war oder, ne, und Spion und ja, das mal alles aufzuschreiben, das ist eigentlich so mein nächstes Projekt. Und der Wunsch dazu ist tatsächlich in Brünn während dieses Aufenthaltes in dieser anderen Umgebung mit den neuen Eindrücken entstanden.
Planen Sie vielleicht auch weitere Kontakte mit Tschechien, mit der tschechischen Literatur?
Unbedingt. Also wenn es nach mir ginge, würde das Buch ins Tschechische übersetzt werden. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und ja, also ich werde in diesem Jahr auch wieder am Brünner Versöhnungsmarsch, am Festival Meeting Brünn Nord teilnehmen. Und da wird es vielleicht eine Lesung geben in Brünn. Und ich würde sehr gern wiederkommen. Und ich muss auch sagen, ich bin ja in dieses Herkunftsgebiet meiner Familie gefahren und hatte dort das Gefühl, dass ich mich wohlfühle und willkommen fühle. Und dieses Jahr im Juni werde ich mit meiner Familie, mit meinen Kindern hinfahren und denen das alles zeigen. Also die Tschechische Republik und das Riesengebirgsvorland ist ja auch ein bisschen ein kleines Stück neue Heimat. Und ich werde immer wieder hinfahren, denn da komme ich ja irgendwo her. Also auch meine Mutter, ne?
Und damit geht unsere Sendung an diesem Karfreitag zu Ende. Radio Prag International begleitet Sie natürlich das gesamte verlängerte Osterwochenende über. Schalten Sie auch also in den nächsten Tagen wieder ein. Da erwartet Sie zum Beispiel ein Interview mit dem neuen Erzbischof von Prag, Stanislav Pšibil. Und auf unserem Facebook-Profil finden Sie zudem ein Video zum Eierfest auf der Karlsbrücke in Prag. Für heute verabschiedet sich am Mikrofon Daniela Honigmann. Ich wünsche Ihnen schöne Feiertage. Na slyšenou.